Platz nehmen.
Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und das Thema ist Ruhe in Gott. Komm in die Ruhe Gottes. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass wir in die Ruhe Gottes kommen. Das Generalthema den ganzen Monat September ist Harmonie mit Gott. Wenn wir mit Gott ausgeglichen, ausbalanciert sind, in Ruhe und Frieden mit dem Herrn sind, dann haben wir alles, was wir brauchen. Alles, Herr, bist du. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Themen hier im Haus. Das nächste Thema wird sein, am Freitag, bleibe bei deinen Entscheidungen. Lass dich nicht hin und her bewegen, richte dein Glauben nicht nach jedem Wind der Lehre, bleibe bei deiner Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist, was unser Leben bestimmen soll, unsere Entscheidungen. Wenn du dich einmal festgelegt hast, entscheide dich nicht jeden Tag neu, sondern entscheide dich einmal und das richtig und das gründlich und das wohl überlegt, abgewogen, dass du dich richtig entscheidest für Zeit und Ewigkeit. Denn es geht ja um dein persönliches Leben. Bleibe bei deinen Entscheidungen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, hat Josua gesagt. Oder Ruth hat ihr gesagt, dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Ich bleibe bei meiner Entscheidung. So, Samstag wird das Thema sein, wie funktioniert der Glaube? Und dann werden wir von der Macht der Liebe sprechen. Die Macht der Liebe, die Liebe verwandelt Menschen. Echte Liebe, Gottesliebe wird ganz besonders, werde ich betonen, die Gottesliebe. Wenn Gott dich liebt, dann hast du Harmonie, hast du Frieden, bist du gelassen, bist du getrost in dir selbst. So, heute komm in die Ruhe Gottes. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Viele Menschen denken, ich muss was leisten, ich muss was beweisen, ich muss was tun. Und wenn ich nicht tue, dann bin ich nicht richtig. Nein, wir müssen ruhen können. Jesus und Gott, als er die Welt geschaffen hat, am siebten Tag ruht er von seinen Werken. Also das ist ein Schöpfungsakt, das Ruhen in Gott. Bei Gott geht alles ruhig zu. Nur der Teufel hat Unruhe, Hektik und Stress. Nur der Teufel jagt und treibt. Nur der Teufel versucht, Menschen durcheinander zu bringen. Gott hat uns Ruhe versprochen. Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann heißt es, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann heißt es, und dann, wenn ihr mir nachfolgt, sagt der Herr, dann werdet ihr Ruhe finden für meine Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe finden. Die Bibel kennt mehrere Arten von Ruhe. Und es ist so wichtig, dass wir jetzt zur Ruhe kommen. Zuerst einmal, dass dein Geist zur Ruhe kommt. Dein Geist ist so gestresst, dein Geist ist so überfordert. Weißt du hast so Unfrieden. Und wenn du keinen Frieden hast, hast du Unruhe. Dann läuft nichts, wie es laufen sollte. Dann bist du nervös, dann bist du vorherbestimmt für Unfälle, für Katastrophen und. In 1. Thessalonicher 5, Vers 2 schreibt der Apostel Paulus, denn aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig bis zur Ankunft des Herrn Jesus Christus. Gott will, dass wir Ruhe haben an Seele, Geist und Leib. Also wenn wir das nicht haben, Ruhe, dann können wir auch nicht im Geistlichen wachsen. Weißt du, eine Pflanze gedeiht nur, wenn es Ruhe hat und wenn es nicht jeden Tag verpflanzt wird, sondern an einem Platz steht und dort weiß, das ist mein Platz. Gott will, dass unser Geist, unsere Seele und unser Leib unversehrt, funktionstüchtig bleiben, ganz und heil bleiben bis zum Schluss. Denn mir geht es auch in all diesen Betrachtungen, Harmonie mit Gott, dass wir gesund werden. Viele Menschen werden nicht gesund, weil sie keine Ruhe haben. Die sind so gestresst von allen möglichen Ideen und Visionen und Prophetien und Nachrichten und Meldungen, was alles so in dieser Welt gibt. Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Seid getrost, seid unverzagt, seid ja getrost. Wenn dein Leben geordnet ist, wenn dein Leben mit Gott geordnet ist, dann bist du in Frieden, in Harmonie. So, hier ist die Einigkeit des Menschen, Seele, Geist und Leib soll zur Ruhe kommen, soll zum Frieden kommen, soll ja getrost sein. Es gibt drei Arten von Müdigkeit. Eine Müdigkeit, die hängt mit dem Körper zusammen und da kann man abhelfen, ins Bett gehen und schlafen. Das ist also die Müdigkeit für den Körper. Dann gibt es aber andere Erschöpfungen, auch seelische und geistige Erschöpfung. Und das macht einen Menschen fertig. In 1. Könige 19 und 18 haben wir die Geschichte von Elia. Elia hat so viel Gott geeifert, dass er durchgedreht hat. Er hat Depressionen bekommen und er hat sich geistlich verausgabt. Er wollte Gott beweisen, dass Gott der Herr ist, dass Gott mächtig ist und dergleichen. Und er hat es bewiesen sogar. 800 Baalspriester hat er eigenhändig abgeschlachtet. Den Ochsen hat er geschlachtet, den Altar des Herrn hat er alles allein gemacht. Du musst vorstellen, was er alles getan hat. und er hat alles bewiesen. Und dann kommt diese Frau Jezebel und sagt, du, morgen kommt dein Kopf dran. Pass auf. Und er war so gestresst, so gefordert, so in Action. Weißt du, er wollte Gott beweisen, wer mit Feuer antwortet, das ist Gott. Verstehst du, er hat alles bewiesen und dann selber hat er versagt. Also an seiner Seele hat er es nicht geschafft. Wir können das so seelisch, geistig überfordert sein. Und das ist sehr schwer. Weißt du, wenn man geistig überfordert, das musst du machen, dort musst du sein. Das ist eine Herausforderung. Das musst du verstehen, das musst du begreifen. Brauchst du einen Heiligen Geist, dann brauchst du das, dann brauchst du das. Du brauchst alles Mögliche. Elia war ein Einzelgänger. Verstehst du, das ist sehr schnell. Einzelgänger werden sehr schnell verbraucht. Weißt du, am liebsten hat er alles ganz allein gemacht. Er schleppt die Steine und das Wasser, gräbt den Graben um den Altar. So wartet 12 Stunden, bis die Baalspriester sich ausgetobt haben. Weißt du, all das lässt er so über sich ergehen. Und dann die Erschöpfung. Der Mann ist am Rande der Erschöpfung. Und wenn du erschöpft bist, kannst du Gott gar nicht begegnen, kannst du Gott nicht verstehen, kannst du gar nicht auf Gott hören. Komm zur Ruhe, komm runter. Das ist die Botschaft, die ich hier bringen möchte. Hab Harmonie mit Gott. Und was nützt es, wenn du der ganzen Welt beweist, wer Gott ist und Feuer vom Himmel holst und was weiß ich und ein Reformator bist und selber vor die Hunde gehst. Nur nebenbei. So, als er die Worte der Jezebel hörte, lese ich hier, da fürchtete er sich sehr, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nicht bis nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener fort, sagt, komm, lass mich in Ruhe, ich will sterben. Menschen, die sich überfordert werden, die kriegen Depressionen, die wollen sterben. Oh, wenn jetzt ein U-Boot käme, wenn ich untertauchen würde, wenn sich die Erde auftun würde, dann wäre ich happy. Da heißt es, und er ging in die Wüste, eine Tagereise. Die Wüste ist kein Spaziergang und das alles ohne Auto. Verstehst du, erst mal von Samaria bis nach Beersheba, das sind fast 100 Kilometer, da ist gerannt. Und dann lässt er seinen Diener dort. Und dann heißt es, und er kam hier nach einer Tagereise, und setzte sich unter einem Wacholder und wünschte sich zu sterben. Er sagt, es ist genug. Überforderung. Überforderung ist, es ist genug. Mir habe die Schnauze voll, mir reicht es. Ich habe alles getan, lieber Gott. Ja, was ist? Und jetzt kommt die Jezebel, morgen kommt dein Kopf dran. Herr, so nimm, es ist genug, so nimm meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Der Mensch ist hier völlig ausgepumpt, ausgebrannt, gestresst, übermüdet. Das ist das Ergebnis der inneren Unruhe. Die körperliche Unruhe, da kannst du ins Bett gehen und kannst Baldrian nehmen, Schlaftabletten nehmen und was weiß ich, Milch trinken oder ein Glas Bier oder was weiß ich, oder ein Gläschen Wein und dann kannst du schlafen. Aber wenn die Seele gestresst ist, dann möchtest du sterben. Wenn die Seele gestresst ist, willst du sterben. Er sagt, Gott, lass mich jetzt einfach sterben. Was dort auf dem Berg passiert, das Opfer, die Predigt, das Gebet, das Töten der falschen Propheten hier, dieser Baalspriester und so weiter, das ist schon Höchstleistung, was dieser Mann hier leistet, ist eine Höchstleistung. Und dann die lange Reise in die Wüste und jetzt sitzt er und will sterben. Elia hat einen gewaltigen Sieg erlebt, einen gewaltigen Durchbruch erfahren. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, haben die Leute geschrien. Und immer nach großen Durchbrüchen, nach großen Siegen, nach großen Triumphen in deinem persönlichen Leben, kommt die Depression. Da kannst du Gift drauf nehmen. Da kommt die Depression. Weißt du, du hast gekämpft, gerungen, geblutet und geschwitzt und dann ja, dann bist du erschöpft. Wenn du nicht neu tankst und nicht neue Kraft von oben bekommst und der Herr dir nicht neu begegnet, wirst du nicht zur Ruhe kommen. Deshalb diese innere Ruhe ist so wichtig. Komm zur Ruhe, liebe Seele. Jag nicht, treib nicht. Was nützt es, wenn du draußen Erfolg hast und innen drin in deinem Herzen zerbrichst, in deiner Seele? Es gibt jetzt keine Baalspriester mehr. Verstehst du, und er will doch jetzt sterben. Verstehst du, jetzt, er sollte froh sein. Jetzt ist Reformation, jetzt ist der Durchbruch, jetzt dienen die Leute dem Herrn. Und was ist? Er hat Angst vor der Jezebel, schmeißt alles hin und läuft davon. Nach großen Siegen, nach großen Durchbrüchen läuft er davon, lässt alles liegen. Er ist übermüdet, übernächtigt. Er ist aus Rand und Band, aus den Fugen geraten. Er tickt nicht mehr richtig. Das ist Elia. Und das war doch ein Mann Gottes. Der war in der Kraft des Herrn da. In 1. Könige 19, ab Vers 5 lese ich. Und er legte sich hin und schlief ein unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Siehst du, Müdigkeit, Schlappheit und all diese Dinge kommen oft daher, weil wir nicht richtig essen und nicht richtig trinken. Nur ganz normal, steh auf und iss. Stärke dich. Und zwar gesunde Nahrung. Ich werde auch in den nächsten Tagen auch zum Teil über gesunde Nahrung sprechen. Was nicht alles ist gesund, was wir essen. Weißmehl und Weißzucker ist Gift für deinen Körper. Nur in aller Liebe, nebenbei. Iss und stärke dich. Und der sah sich um und siehe, zu seinem Haupt lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder zu schlafen hin. Und der Engel kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal und rührte ihn an und sagte, steh auf und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Wir denken manchmal, mein Leben ist zu Ende, jetzt schreibe ich meine Biografie. Nein, wir sollen uns stärken am inwendigen Menschen, am äußeren Menschen. Wir sollen am Geist uns stärken, uns neu motivieren und an der Seele. Wir brauchen natürliche Speise und wir brauchen geistliche Speise. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Es ist auch wichtig, dass wir also die Stimme Gottes hören. Steh auf und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Die ganze Ewigkeit ist noch vor dir. Er stand auf und aß und trank und dann ging er durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes am Horeb, da wo die Kinder Israel die 10 Gebote bekommen haben. Bis dorthin 40 Tage und 40 Nächte. Und auf dem Karmel, da hat er gekämpft in seiner Kraft. Geschwister, wir werden schnell übermüdet, schnell schlapp, wenn wir in unserer Kraft kämpfen und nicht in der Kraft des lebendigen Gottes. Weißt du, der hat nicht viel geschlafen. Weißt du, er hat gerungen, sein Körper musste regeneriert werden. Der Stress musste abgebaut werden. Und erst als er zur Ruhe kam, hatte er hier innen drin Harmonie. Mit sich selbst, mit Gott und mit allem anderen ringsherum auch. Aber erst als er zur Ruhe gekommen ist und als er sich gestärkt hat am inwendigen und äußeren Menschen. Und es ist eine Ruhe vorhanden im Volk Gottes. Es ist eine Ruhe vorhanden. Diese Ruhe ist in Gott und im Heiligen Geist. Er war so aufgelöst, so aufgebracht. Nicht von dem, was körperlich geschehen ist, sondern was geistig passiert ist. Weißt du, dieses Körperliche da kannst du mit Vitamine und mit, was weiß ich, welche Speisen das Ganze stärken. Aber wenn die Seele erschöpft ist, wenn die Seele angenagt ist, wenn die Seele angeknackst ist, dann bist du nur die Rede. So, er hörte nur, was die Isabel sagte. Und da bekam er eine Krise. Nur ein Wort von der Isabel. Der Mann, der so in Gott verankert war, so verwurzelt war, so stark war, versagt vor einem Weibstück. Entschuldigung, aber das ist hier der Fall. Die inneren Erschütterungen sind schlimmer als der ganze körperliche Stress, als 8 Stunden oder 10 Stunden arbeiten oder, was weiß ich, 40 Tage zu laufen, 100 Kilometer zu Fuß zu gehen. Wenn man körperlich überfordert ist, ist der Geist wird angegriffen. Der Geist wird angegriffen, wenn man körperlich überfordert ist. Wenn du zu viel Arbeit hast, zu viel Stress, zu viel Aufgaben, zu viele Dienste, da werfen dich selbst Kleinigkeiten aus der Bahn. Und der Teufel versucht immer durch Kleinigkeiten. Er versucht nicht da durch riesige Probleme einen zu Fall zu bringen, sondern durch Kleinigkeit. Morgen, nicht heute, morgen wird dein Kopf rollen. Und jetzt denkt er, jetzt ist das Beste, ich schlafe. Verstehst du, er will schlafen, er will sterben, er will nicht mehr weiter, aber das ist das Verkehrte. Das ist das Verkehrte. Gutes Essen. Denk dran, gutes Essen gibt dem Körper Kraft und gutes Essen geistlich, gute Speise aus dem Wort Gottes, vernünftige Predigten, die den Glauben motivieren, die dich aufmöbeln, die unter die Flügel greifen, die bringen dich weiter. Gib dem Geist, was der Geist braucht und dem Körper, was der Körper braucht. Und gib der Seele, was die Seele braucht. Und die brauchen ganz was Verschiedenes. Die Seele braucht was anderes. Die Seele braucht die Stimme Gottes, dass man die wieder hört. Das braucht die Seele. Der Geist braucht Information. Der Geist braucht Wissen. Ja, einfach ein Raumwissen und die Zusammenhänge, dass man sieht und so weiter. Und der Körper braucht eine gesunde Nahrung. Vollwertkost. Lebe in Harmonie mit Gott. Das ist das Thema. Lebe in Harmonie mit Gott. Komm in Ruhe mit Gott. Komm in Ruhe mit dir selber, dass du Frieden hast für deine Seele. Wie kommt man aus der geistigen Erschöpfung heraus, aus der Unruhe? Wie kommt man aus dem Unglauben heraus? Gut, dass du fragst. Wir wollen drüber nachdenken. Übrigens, ich will euch herzlich einladen, will es mitkommen vom Freitag, Donnerstag, den 29. Oktober, September, 29. September bis zum 3. Oktober. Ganz herzlich eingeladen. Hier jeden Abend 19 Uhr und Sonntag wird um 10 Uhr da sein. Betet, dass alles gut wird und gut funktioniert und Leute kommen, und ihr dürft einladen. Auch da, der Mensch braucht Ruhe. Der Mensch braucht, dass er sich hinsetzt und auf Gott hört. Wir kennen ja die Geschichte von Maria und Martha. Maria ist so überfordert. Da brutzelt sie und da macht sie für den Heiland und wirtschaftet und macht und macht. Und die Martha, die Maria, was macht sie? Sie sitzt zu den Füßen Jesu. Und das hat der Herr gesagt, sie hat das gute Teil erwählt. Das soll von ihr nicht genommen werden. Manche denken ja, die ist eine Faulenzerin, die faulenzt nur. Nein, sie hat auf den Herrn gehört und das braucht die Seele. Die Seele braucht nicht nur Klopse oder die Seele braucht nicht nur irgendwie was Gebackenes. Nein, die Seele braucht Frieden. Die Seele braucht Frieden. Maria hat das gute Teil erwählt. Bei Elia genau das Gleiche. Elia hat Angst vor Jezebel. Anderen hat er Gott bewiesen. Aber als er persönlich direkt von Angesicht zu Angesicht der Jezebel entgegentreten soll, wird er ein Feigling. Weißt du, wir können vor Massen manchmal sprechen, vor Massen singen, vor Massen dienen. Aber sobald du so von Angesicht zu Angesicht jemandem gegenübertrittst, deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern, deinem Chef, da bist du ein ganz kleines Würmchen. Er selbst traut sich nicht zu. Vom Volk beweist er, Gott ist Gott, er antwortet mit Feuer. Aber sich selbst, verstehst du, als er selbst herausgefordert wird, da wird er schwach, klein, er läuft davon, glaubt nichts mehr, kann nichts mehr glauben, versteht nichts mehr, vertraut Gott nicht mehr. Weißt du, ist die Jezebel so übermächtig. Der hätte nur einmal pusten müssen und die Jezebel wäre umgefallen. Denn er hat Power gehabt, er hat Vollmacht gehabt. Aber da ist er zu feig, dieser Frau gegenüber. Weißt du, wenn es um ihn geht, versagt er. Wir können für andere beten, aber wenn es um uns geht, werden wir schwach, versagen wir, können nicht glauben, haben kein Gottvertrauen. Also wenn es um uns persönlich geht, er selbst kapituliert vor sich selbst, als es um ihn geht. Er selbst hört nicht mehr auf Gott, sondern er hört auf die Jezebel. Er selbst. Die Frage ist, wie sieht es mit uns aus? Weißt du, wir können anderen dienen, andere segnen, andere heilen, andere für andere beten, aber wie sieht es mit uns aus? Mit uns persönlich. Israel in der Wüste hört Gott nicht mehr. Das ist nur auch ein anderes Beispiel und ein anderes Bild. Sie sahen so viele Wunder. Täglich hat Gott sie versorgt. Täglich haben sie die Führung Gottes erlebt, die Wolkensäule vom Himmel. Und dann hören sie doch die Stimme Gottes nicht. Obwohl sie täglich versorgt worden sind, täglich geführt worden sind, täglich bewahrt worden sind, haben sie doch die Stimme Gottes nicht gehört. Ist das möglich? In Hebräer Kapitel 3, Vers 7 lesen wir. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, werdet nicht verstockt, so wie die Herzen damals in der Wüste geschehen ist, bei der Verbitterung, als die Versuchung geschah und eure Väter versucht wurden. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre, nicht nur 40 Tage, 40 Jahre. Darum war ich entrüstet über dieses Geschlecht und sprach, immer da irren sie in ihrem Herzen. Und da ist der Herr so entbrannt und er schwur in seinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, weil sie Gott nicht verstanden haben, weil sie nicht an Gott glaubten, weil sie nicht Gott vertrauten. Die sollten nicht in meine Ruhe eingehen. Schlimm, schlimm. Seht zu, sagt dann der Schreiber des Hebräerbriefs, seht zu, Brüder, dass nicht jemand von euch ein böses, ungläubiges Herz bekommt und in Abfall gerate vom lebendigen Gott. Und wir haben alle Probleme mit dem Unglauben. Weißt du, wir können für andere glauben, aber für uns selbst. Wenn es um unser Eingemachtes geht, Privates, Persönliches, schaut den großen Mann Elia. Da steht, er ist erschüttert und will sterben. Wie leicht wird man da irritiert. Und wie leicht kommt man da auf schiefe Bahn. Und wie leicht kommt man in Unglauben, in Zweifel. Weißt du, wenn es um uns geht. Für andere sind wir voll da. Aber wenn es um uns geht. Deshalb Harmonie mit Gott. Und zwar ganz persönlich in seinem Leben. Ich denke auch den Petrus. Lieber Kerl, ich mag ihn. Aber als das kleine Mädchen sagte, du hast auch mit Jesus, da fühlt er sich herausgefordert, angegriffen. Verstehst du? Nein, den kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, von wem du sprichst. Du siehst also, obwohl er Zeichen und Wunder sogar im Namen Jesu gewirkt hat, das Brot ausgeteilt hat und mit Jesus auf dem Wasser ging, gewaltige Dinge erlebte er. Man kann mit Gott gewaltige Dinge erleben und doch, wenn es dann persönlich geht, du warst auch mit ihm. Da wird ein Waschlappen, wird ein Feigling, wird er weich, geht in die Knie, hat er Pudding in seine Knochen. Verstehst du, so geschieht es. Wenn jemand uns fragt, ja, du warst auch dabei, oder sagt, du warst auch dabei, bist du sicher wirklich, bist du sicher, dass du mit Jesus bist? Ja, ich vermute, ich denke, ich glaube, wenn es um uns geht. Was sagt dir dein Inneres? Bist du wirklich sicher, dass du Kind Gottes bist, dass du wiedergeboren bist, dass du in der Hand des Herrn bist, dass Gott dich führt, dass Gott dich leitet? Bist du wirklich sicher? Wir werden unruhig und unsicher, sobald es an uns persönlich geht. Ja, wir glauben an Gott. Wir. Aber wie ist es mit mir? Wie ist es mit dir persönlich? Hast du diese innere Sicherheit, diese innere Überzeugung? Wir werden innerlich aufgebracht. Ja, lass mich doch in Ruhe. Verstehst du? Denk, was die Frau, was das Mädchen da dem Petrus zugesetzt hat. Und hier, Isabel, dem Elia, wenn es um uns geht. Weißt du, dein Wort, Herr, ist die Wahrheit. Aber glaubst du dem Wort Gottes, was er sagt? Bist du von Herzen darauf eingestellt? Oder, verstehst du, und wie reagierst du, wenn plötzlich jemand sagt, ja, guck mal, bei dir sieht das gar nicht so aus, was in der Bibel drin steht. Das ist genau das Gegenteil hier. So, ich glaube, aber ich glaube doch nicht. Wenn es um uns persönlich geht. Ich nehme an, aber ich kann nicht alles, weißt du, wenn du Leute fragst, manchmal, weißt du, ich kann alles, nicht alles glauben, da pickst du die Rosinen raus. Ich kann da vieles nicht in der Bibel glauben. Da gibt es so viele Ärgernisse hier in diesem Buch. Verstehst du? Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Über die Bösen, die liebt er genauso wie die Guten. Da macht er keinen großen Unterschied. Wie entsteht der Unglaube? Weißt du, Unglaube entsteht immer, indem man beim Wort Gottes Abstriche macht. Ja, ich glaube an die Wunder, aber die waren damals, aber nicht mehr heute. Ich glaube an Zungensprechen, das war damals, aber nicht heute. Ich glaube an Krankenheilung, das war damals, aber nicht heute. Das war vielleicht irgendwo, wo der Arzt weit weg ist, in Afrika. Das kann vielleicht möglich sein, dass Gott dort heilt, aber nicht bei uns, weil der nächste Doktor um die Ecke ist. Verstehst du uns? Und da machen wir Abstriche am Wort Gottes. So, wir brauchen den Heiligen Geist heute nicht mehr so, dass wir in neuen Zungen sprechen und dass wir so geisterfüllt werden, wie die Apostel früher waren, die erste Gemeinde. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, dass nicht jemand von euch ein böses, ungläubiges Herz habe oder bekomme. Wir bekommen so schnell ungläubige Herzen, dass wir sagen, nein, ich nehme das nicht an. Weißt du, die Realität widerspricht all dem, was ich sehe. Ich kann nicht glauben. Und da fängt schon der Unglaube an, wenn ich sage, ich kann nicht glauben. Weißt du, wir stehen heute in einer Welt oder leben in einer Welt, wo die Technik, die Medizin so viel kann. Die Computer, die können so viel, unheimlich viel. Das ist großartig, finde ich, auf der einen Seite. Aber da frage ich mich, wozu brauche ich den lieben Gott? Wenn wir gute Medikamente haben, gute Technik haben. Wir müssen bedenken, weißt du, dass auch in der Medizin, auch in der Technik, auch in dem Computer, da haben Leute Jahre, Jahrzehnte gearbeitet und, so, und dergleichen und plötzlich sind sie draufgekommen auf diesen Nenner, dass es funktioniert. So, und ich kann nicht sagen, das nehme ich nicht an. Die Betriebsanleitung, was der und der für dieses Gerät ausgearbeitet hat, das akzeptiere ich nicht. Weißt du, Gott hat sein Wort gegeben und sein Wort ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Und wenn ich nicht exakt nach der Betriebsanleitung gehe und behandle das Gerät, dann komme ich nicht zum Ziel. Gott hat uns den Weg gezeigt, wie Erlösung funktioniert, wie er arbeitet. Also wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt. Und jetzt muss ich lernen, die Sünden zu bekennen. Sünden erkennen zuerst einmal. Bevor ich bekenne, muss ich sie erkennen. Heute nehmen wir die ganze Technik so selbstverständlich, weißt du, auf dem Knopf, da wird gedrückt und wie das funktioniert, weiß ich nicht genau, aber es funktioniert. Auch vom Wort Gottes. Wir müssen einfach auf den Knopf drücken, Gott vertrauen. Er hat es gesagt, er hat es eingerichtet, er hat es so installiert und jetzt, ich glaube daran. Andere haben Opfer gebracht, andere haben gekämpft, ich denke nur, andere haben Lehrgeld bezahlt und ich darf von diesen Leuten lernen, ich darf die nachahmen, Petrus, Paulus, Johannes, die Propheten, Jesus, was er uns vorgemacht hat. Auch Gott hat große Opfer gebracht. Er sandte seinen Sohn und opferte seinen Sohn. Er sandte den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will in uns wohnen. Und er gibt den Heiligen Geist denen, die reines Herzen sind. Die meisten Leute sind nicht mit einem reinen Herzen. Schau dir die Leute genau an. Weißt du, die haben so viele Hintergedanken, berechnend oder andere Fantasien. Der Heilige Geist kommt in unser Leben, wenn wir reine Gedanken haben. Und zwar Gott gegenüber uns selbst gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber. Dass sie eine Koscher sind, was das alles auch ist und bedeutet. Gott sei Dank den Heiligen Geist, der in uns wohnen will. Und so viele Leute lehnen heute den Heiligen Geist ab als solches. Ja, das brauchen wir nicht. Guck mal, die törichten Jungfrauen kamen nicht zur Hochzeit. Sie waren vor verschlossenen Türen, weil sie nicht das zusätzliche Ölgefäß mitgenommen haben. Das ist Luxus, das brauchen wir, ist unnötig. Und alles, was wir als unnötig bezeichnen, das werden wir eines Tages bitter unter Umständen bitter bereuen. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten, tröstet uns, motiviert uns, steht uns bei. All das brauchen wir für unser tägliches Leben. Deshalb beten wir, gib uns unser tägliches Brot heute. Und der Herr weiß, was du heute brauchst. Morgen kriegst du was anderes. Das geröstete Brot und das frische Wasser, das ist da und wartet auf dich. Wie kann ich richtig in Gott ruhen? Und ich habe eines festgestellt, erst durch die Innewohnung des Heiligen Geistes gibt es Frieden mit Gott. Erst durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, an der Geist Gottes, gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Dass ich Kind Gottes bin. Dass ich im Willen Gottes bin. Dass der Herr mich liebt. Dass ich in seiner Hand eingraviert bin. Der Heilige Geist ist das Siegel Gottes auf meinen Glauben. Und wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist auf den Tag X, wenn Jesus wiederkommt. Der Heilige Geist befähigt mich, dass ich nicht nur Kind Gottes bin, sondern auch ein Diener Gottes bin, im Willen Gottes lebe. Und der Heilige Geist meint es gut immer mit dir. Deshalb ist es so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir im Heiligen Geist sind. Das ist, was uns richtig motiviert. Das, was uns freisetzt in dem Leben, im Alltag. Lass dich vom Geist Gottes leiten, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und die Frage ist, kann der Heilige Geist dich leiten? Darf er dich leiten? Und darf er dich umleiten, der Heilige Geist? Manchmal geht es nicht so, wie du es möchtest, sondern er möchte seinen Weg gehen, seine Gedanken verwirklichen. Der Heilige Geist macht uns das Unbewusste bewusst und das Bewusste unbewusst. Das ist paradox, dass du das eine vergessen kannst, aber das, was du vergessen hast, dass er das bewusst macht. In Johannes 14, Vers 16 heißt es, und er wird von meinem Geist nehmen und euch geben. Das ist der Heilige Geist. Du bekommst vom Geist Jesu etwas in deinem Leben, die Gesinnung Jesu. Und er wird euch offenbaren, er wird es offenlegen, er wird es ans Licht bringen, er wird es erinnern. Das ist so wichtig, damit wir unser Ziel erreichen. Er wird es tun. Ruhe in Gott. Ich muss nicht kämpfen, ich muss nicht ringen, ich muss nicht alles reinsetzen, mich anstrengen. Jetzt werden wir schaffen mit Gottes Hilfe. Halleluja. Nein, komm runter. Wie ist beim Zachäus gewesen? Zachäus, komm runter von deinem Baum. Ich muss in dein Haus einkehren. Und als dann der Herr Jesus dort in seinem Haus ist, da geht es automatisch alles. Plötzlich, das Bild, wenn der Heiland das sehen würde, fällt er in Ohnmacht. Das muss schnell weg. Verstehst du, da muss so viel aufgeräumt werden. Die ganzen Zeichen, Symbole und die ganzen Masken, all das muss raus aus meinem Zimmer. Und so ich jemanden betrogen habe, meine Bücher müssen geordnet werden. Ja, da muss so viel geordnet werden. Ich muss in dein Haus einziehen. Der Heilige Geist muss in unser Leben einziehen. Und dann ist plötzlich Ruhe. Und das, was sagt der Herr Jesus? In diesem Haus ist Heil widerfahren. Solange nicht Jesus und der Heilige Geist in unserem Leben eingezogen sind und solange wir nicht aufgeräumt haben in unserem Haus, in unserem Leben, gibt es kein Heil, gibt es keine Heilung, gibt es keine Heiligung, gibt es gar nichts. Dann ist alles beim Alten geblieben. Aber du siehst, da wo Jesus kommt, da verändern sich Dinge, müssen sich Dinge verändern. Wenn Leute sagen, ja, bei mir hat sich gar nicht so viel verändert, dann frage ich mich, hast du dich überhaupt bekehrt? Bist du überhaupt wiedergeboren? Ist der Herr wirklich bei dir eingezogen? Da gibt es so viele Dinge, was sich verändern, wenn Jesus kommt. Da wirst du beschnitten, und zwar an der Zunge. Verstehst du? Zuerst wird die Zunge beschnitten, dann schnarrt es nicht mehr so viel, dann babbelst nicht so viel, dann schwätzt du nicht mehr so viel, dann richtest du nicht mehr so viel, dann lobst du dich nicht so viel. Das gehört auch dazu, alles verstehst, dass man sich da, ich habe es gemacht, ich habe bekehrt, ich habe das getan, ich habe es gemacht. Mit dem Heiligen Geist. Nur wenn der Heilige Geist in unser Leben eingezogen ist, erreichen wir das Ziel unseres Lebens. Der Glaube an Gott, das Reich Gottes und dem Wort Gottes und so weiter, das ist etwas Geheimnisvolles, das ist verborgen. Und nur der Heilige Geist kann es ans Licht bringen. Der Heilige Geist überträgt die Gedanken Jesu in deine Gedanken. Der Heilige Geist überträgt die Gefühle Jesu in deine Gefühle, was das auch immer heißt. Der Heilige Geist überträgt die Fähigkeiten Jesu in seine Fähigkeiten. Und der Heilige Geist überträgt dein Leben in das Leben Jesu. Und da ist so eine Wechselwirkung. Plus und Minus. Die Fähigkeiten Jesu, plötzlich merkst du, ich bin gar nicht mehr ich. Ich werde gelebt vom Herrn. Ich werde geführt vom Herrn. Ich bekomme seinen Charakter. Also den Charakter kannst du nicht verändern. Du kannst auch nicht, was weiß ich, jemand mit einer Gehirnwäsche jemand verändern. Das kann nur der Heilige Geist. Und das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist von innen dich erneuert. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und dann wird dein Charakter total anders. Der Heilige Geist gibt uns die Weisheit Gottes, das Wissen Gottes, das Verstehen Gottes und das Umsetzen, was Gott will, dass es umgesetzt wird. Wir bekommen durch den Heiligen Geist eine ganz andere Denkfähigkeit, eine ganz andere Intelligenz. Plötzlich sind wir so wie die Aposteln. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Plötzlich bist du so erfüllt von Jesus, läufst über. Das übersteigt dann alles. Mit dem Heiligen Geist lebst du in einer anderen Dimension. Bist plötzlich nicht mehr, du bist zwar hier, aber nicht mehr hier. Du bist ganz woanders, du bist in der Welt, aber du bist nicht mehr von der Welt. Du siehst, weißt du, wenn du die Technik anguckst, schau, was so ein Computer kann, so ein Kasten. Manchmal denke ich, Mensch, ich bin in so einem kleinen Blechkasten, so kleinen Laptop, so klein, was weiß ich, da steckt unheimlich viel von deinem Smartphone. Ist ein Wunder für sich selbst. Verstehst? Da steckt so viel drin, was er alles kann, was er alles weiß, wo du schnell hinkommen kannst und wie das alles so funktioniert. Und so ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist nimmt diesen Schleier weg von deinem Leben und plötzlich nur so kleines Ding und dann, ja, was du alles leisten kannst, der Heilige Geist befähigt dich, ganz neu zu denken. Sprengt deinen Horizont und das ist, wie dein Geist erneuert wird. Du wirst wieder neu, du bekommst neuen Input, dein Computer wird wieder ganz neu aufgeladen, programmiert. In Bruchteilen von Sekunden kommst du zu den Ergebnissen. Ich bin manchmal verblüfft. Weißt du, du drückst nur 3, 4 Knöpfe und dann hast du das Ergebnis, wo man früher Jahre, Wochen oder was weiß ich, Monate rechnen musste, planen musste. Und dann drückst du ein paar Sachen und dann ist schon ausgearbeitet. Warum? Weil irgendjemand anders vorgedacht hat. Du kommst zu den Ergebnissen und heute sind viele Firmen, viele Fabriken gar nicht mehr denkbar ohne Computer, schon in deinem Auto. Wenn du was mit deinem Wagen hast, verstehst, in deinem Auto sind mehr Computer drin, als in der Apollo-Kapsel war, als sie zum Mond geflogen sind. Verstehst, in deinem Auto, da sind so viele Computer. Wenn du ein Problem hast, dann stecken sie einen Laptop rein und untersuchen, da wissen, stellen sie gleich den Fehler, wo der Fehler steckt. Da muss man nicht mehr den Motor zerlegen und was weiß ich und suchen. Der Heilige Geist ist ein Offenbarer. Und das ist, wenn der Computer, wenn der Mensch, der einen Computer geschaffen hat, schon sowas zustande bringt, wie viel mehr der Heilige Geist und der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott hat schon alles vorher gehabt, bevor die Menschen was hatten. Der Heilige Geist gibt dir die göttliche Weisheit. Und die Bibel sagt, die Torheit Gottes ist weiser als die weiseste Weisheit der Menschen, die Torheit Gottes. Ohne den Heiligen Geist verstehen wir uns selbst nicht. Ohne den Heiligen Geist verstehen wir die Leute nicht. Ohne den Heiligen Geist verstehen wir Gott nicht. Ohne den Heiligen Geist verstehen die Bibel nicht, verstehen wir die geistigen Zusammenhänge nicht. Wir verstehen gar nichts ohne den Geist. Und viele Menschen sind erschöpft. Sie haben gegeben, 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 aber sie haben nicht neu aufgetankt, neu aufgeladen, neu korrigiert ihr Leben. Wer mit Gott lebt, der lebt ein anderes Leben. Der lebt anders als die anderen. Der lebt vielleicht auf der einen Seite im Untergrund, der lebt im Verborgenen, der lebt ja im Stillen. Das ist die Ruhe Gottes. Er präsentiert nicht sich selbst. Wenn du in Gott bist, du versuchst nicht, dich selbst zu produzieren und zu präsentieren. Du gestaltest mit Gott etwas. Du zeigst, was hier drin ist, was Gott dir gibt. So spricht der Herr. Oder das kommt vom Herrn. Aber es ist für dich. Und dann gehst du nicht damit hausieren und damit tätigst du nicht groß als Prophet. Der Prophet ist Prophet. Der lebt sein Leben. Guck mal, Elia, ein Prophet. Aber du siehst, wie schwach der ist. Wenn der Geist ihn verlässt, wenn er erschöpft ist, körperlich, wenn er seelisch und geistig erschöpft ist, ist er eine Null. Und wenn du ohne dem Geist Gottes bist, ohne diese himmlischen Speise, ohne dem frischen Wasser und frischen Brot, bist du eine Niete. Bist du nix. Bist ausgebrannt. Leer. Bist unfähig. Weißt du, da gibt's dich gar nicht. Du wirst nur sterben. Verstehst du, bist nur eine Luftblase. Erst durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes sprengst du diesen Horizont, dieses Zeitliche, dieses Räumliche. Plötzlich in dieser Kraft des Geistes, jede 40 Tage, 40 Nächte bis zum Berg Gottes. Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne. Der Heilige Geist versetzt uns an himmlische Orte. Wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, verbunden bist mit Gott, wenn du innere Harmonie hast, dann hast du Kontakt mit dem Himmel. Dein Wille geschehe hier, wie drüben. Mit dir passiert etwas. Der Heilige Geist tröste dich. Der Heilige Geist ist derjenige hier, dieser Engel, der jetzt dem Elia Kraft gibt. Das Brot und das Wasser stärke dich jetzt. Der Heilige Geist stärkt deinen Willen. Und mit unserem Willen steht und fällt alles. Wenn du keinen Willen hast, bringst nichts fertig. Mit deinem Willen, ich will oder ich will nicht. Und warum viele nicht können, ist, weil sie nicht wollen. Die meisten Leute, die nicht können, wollen es nicht. Die könnten es. Dann, nämlich was die anderen können, kannst du ja auch. Überleg einmal. Deshalb ist es so wichtig, dass der Wille gestärkt wird. Der Heilige Geist bringt uns den Willen Gottes in unserem Leben, dass wir das wollen, was wir eigentlich vor Grundschöpfung der Welt gewollt hätten, wenn wir den Sündenfall nicht erlebt hätten. Und Gott gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Das kommt alles von ihm. Das Wollen und das Vollbringen. Der Heilige Geist hilft uns. Deshalb, Geschwister, um in der Ruhe Gottes hineinzukommen, brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hilft uns, mit unseren Verletzungen fertig zu werden. Der Heilige Geist hilft uns, unsere Traumas zu verarbeiten, unsere Schockerlebnisse, unsere Enttäuschungen, unsere das Bittere, das Saure, was wir irgendwo schlucken mussten. Der Heilige Geist löscht die falschen Programme in dir. Weißt du, der Teufel versucht, so einen Trojaner immer wieder in dein Leben hineinzubringen, der sich irgendwo auf sich festsetzt. Und dann wundert sich. Weißt du, er kommt mit Phishing. Kennst du, was Phishing ist? Da schickt er dir eine Mail und wenn du öffnest, plötzlich löst sich ein Programm auf. Öffne nicht diese feindlichen Programme. Weißt du, die bieten was an, die locken dich, die wollen dir was zeigen oder die sagen, ihr Konto ist in Frage gestellt und was weiß ich. Du solltest wissen, wer du bist, was du bist, wo du bist und du solltest dich nicht verführen lassen. In der Bibel heißt es einmal, wir sollen uns nicht von den bösen Buben locken lassen, vom Satan, vom Teufel. Ja, der lockt uns. Weißt du, mit Phishing, er fischt. Der Heilige Geist will dich neu programmieren und es muss von Gott kommen. Und du musst genau wissen, dort bin ich angemeldet und das ist echt, das ist wahr. Weißt du, manchmal versuchen sie nur bis ein paar kleine Sachen zu ändern in der Mail, dass du denkst, das ist von deiner Firma. Aber das ist nicht von deiner Firma, das ist vom Teufel. Verstehst du, wo der dich irgendwo reinlegen möchte? Der Heilige Geist zeigt dir und sagt, bleib ruhig. Wenn Gott will, dass du erfährst, wird er dir mündlich, wird er anders, auf andere Art und Weise dir die Information zukommen lassen. Nicht so wie die Welt das macht, sondern Gott wird es machen, dass jemand dich anspricht, dass jemand dich anschreibt und wenn meine Bank was von mir will, da schreibt sie mir schriftlich an, da schickt sie nicht in eine Mail. Verstehst du, meine Bank schickt mir keine Mail, ich kann Banking machen, aber wenn sie was von mir will und was verändern möchte und so weiter, schreibt sie mir. Und dann habe ich schwarz auf weiß und dann kann ich hingehen und kann ich fragen. Und so ist auch bei Gott. Und Gott arbeitet schriftlich durch sein Wort. Das ist ganz anders. Wir sollen nicht jedem Unfug glauben, weißt du, die Technik. Nein. Der Teufel benutzt auch die Technik. Verstellt sich als Engel des Lichts. Kommt sehr raffiniert uns entgegen. So, der Heilige Geist will uns den Weg zeigen. Der Heilige Geist zeigt uns, wie wir therapiert werden. Weißt du, Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Aber Anbetung Gottes ist nicht nur, dass wir Lieder singen oder dass wir Chorus singen, dass wir lalalala irgendwie lallen. Nein, die Anbetung Gottes ist vielmehr, dass ich mein Leben hingebe. Das ist Anbetung Gottes. Ich gebe mein Leben Gott hin. Der Heilige Geist gibt uns das geistliche Gleichgewicht, geistliche Ausgewogenheit. Der Heilige Geist befreit uns von jeder Art von Täuschung und Enttäuschung. Und die ganze Welt ist auf Täuschung aufgebaut. Und der Heilige Geist sagt, pass auf, nimm nicht alles, glaub nicht alles, iss nicht alles, trink nicht alles. Auch geistlich gesprochen, mach nicht überall mit. Der Heilige Geist befreit uns von Desinformationen, von falschen Gefühlen. So viele Christen werden von falschen Gefühlen geleitet. Ach, das ist so wunderbar. Und du merkst nicht, wie der Teufel dich mit Schmalz einreibt. Verstehst du? Nicht mit Öl, sondern mit Schweineschmalz. Oder aus was für Schmalz auch immer. Weißt du, so fromm, so religiös. Und dann wunderst du dich, also das ist ganz komisch, was in meinem Körper passiert. Das ist gar nicht echt. Nur der Heilige Geist kennt die ganze Wahrheit, denn er ist der Geist der Wahrheit. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten, heißt es in meiner Bibel. 40 Jahre sind die Israeliten in der Wüste, wandern mit Gott. Und weißt du, was das Schlimme dabei ist, habe ich im Hebräerbrief gelesen, sie haben ständig gegen Gott gemurrt. Ständig gegen ihn rebelliert. Sobald sie irgendeine Schwierigkeit hatten, gleich sind sie zornig geworden, gleich, weißt, lass uns zurückgehen. Früher hatten wir es noch viel besser gehabt. Verstehst du? Das ist nämlich, wenn du immer wieder an früher denkst, früher, als ich noch nicht Christ war, da habe ich mehr Frieden, mehr Ruhe gehabt, mehr Trost gehabt, was weiß ich, mehr Freunde gehabt. Der Teufel erzählt dir immer mal von früher. Warum hast du dich denn bekehrt? Hättest du gleich dort bleiben sollen oder können, wo du bist. Aber du hast dich bekehrt, weil du gemerkt hast, das sind keine Freunde. Zuerst haben die Israeliten geschrien, Herr, hilf uns, Herr, führe uns raus, Herr, errette uns. Und er hat es getan und jetzt sitzen wir hier. Weißt du, die Menschen haben keine Ruhe bekommen und wenn du gegen Gott murrst, permanent musst, kann sein, dass man zwischendurch mal irgendwie mal so ein bisschen ausflippst, aber wenn permanent, und die Israeliten haben permanent gegen Gott gemurrt, da hat sich Gott geschworen, ich schwöre, sie werden nicht zur Ruhe kommen, sie werden keinen Frieden haben. Und es funktioniert. Weißt du, ich werde in den nächsten Tagen, Freitag und Samstag, werde ich über die Flüche sprechen. Wie wirken sich die Flüche aus? Also Flüche, manche denken, da hat jemand was Negatives ausgesprochen. Nein, das wirkt sich automatisch. Nur als Beispiel, wenn du viel Zucker isst, verstehst du, der Zucker verbraucht so viele Vitamine im Körper und dann macht dich schlapp und krank und jetzt kämpft doch unsere ganze Gesellschaft mit, ständig führen sie vor, wie viel Zucker in der Coca-Cola ist, wie viel Zucker da ist und wie viel Zucker dort ist, dass alles so ungesund ist und dick macht. Ja, verstehst du, spielen jetzt verrückt. Zuerst mal werden die Leute verführt und jetzt, wie kommt man weg? Da lassen sich ein Dreiviertel Magen rausoperieren, damit sie wieder runterkommen und gesund wieder sind. Ja. Und, aber der Teufel hat die Leute zuerst mal kaputt gemacht. Sie werden nicht zur Ruhe kommen. Gott war zornig über sie, weil sie seine Rettung nicht angenommen haben. Und diese Menschen sollen nicht wegen ihres Unglaubens in die Ruhe Gottes eingehen, dass du dich hinsetzt und dass du entspannt bist und Vögel zuhörst und dass du die Sonne, die Sterne anguckst und meditierst und sagst, oh du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wie groß bist du? Harmonie mit Gott ist die Botschaft des ganzen Monats, was wir vor uns hier haben. Das bringt dir vollkommene Freiheit. Wenn du in Harmonie mit Gott bist, bist du frei. Wenn du in Harmonie mit Gott bist, bist du gesund, bist ausgeglichen. Auch wenn du irgendwo mal Defekte im Körper hast, aber du weißt, ich verkrafte alles, ich ertrage alles, ich erdulde alles, ich meistere alles, ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Harmonie mit Gott. Weißt du, das bringt dir vollkommene Freude, auch wenn du wenig hast und nichts hast vielleicht unter Umständen. Die Harmonie mit Gott bringt dir vollkommenen Frieden, vollkommene Ruhe, diese innere Geborgenheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Übrigens, fertig. Aber wenn du keine Harmonie hast mit Gott, dann bist du unzufrieden, unglücklich. Und Unzufriedenheit ist die Sünde aller Sünden, die Wurzel aller Sünden. Unzufriedenheit. Oh Gott, das ist. Wären wir bloß in Ägypten geblieben, Menschenskind, wie konnten wir so doof sein und dem Moses dann nachlaufen? Ja. Unvergebenheit blockiert und verhindert die Heilung im Körper. Nur als Beispiel Unzufriedenheit, Unvergebenheit. Wenn in deiner Seele eine Störung oder Disharmonie ist, das ist eine Betriebsstörung. Da ist irgendwo der Wurm drin und du wirst krank werden. Da musst du gar nichts Böses tun, nichts Übles unternehmen. Weißt du, du kannst der Krankheit nicht ausweichen, bis die Störung nicht behoben ist. Die Krankheit wird kommen, kannst zum Arzt gehen, kannst dich ausoperieren und austherapieren lassen. Die Krankheit wird nicht behoben, es sei denn, du beseitigst die Störung, die da ist. Diese Defizite. Wir müssen die Dinge anpacken und lösen und dann ja, hier auf Erden lösen. Und was wir hier auf Erden nicht lösen, werden wir nirgendwo lösen. Wir können unseren eigentlichen ursprünglichen inneren Problemen nicht weglaufen. Du kannst rennen, so schnell du willst, kannst fliegen, so weit du willst. Du musst dich dir selbst stellen. Hier bin ich. Hier bin ich. Wenn du nicht krank werden willst und die Probleme, neue Probleme nicht aufladen möchtest, sondern die Probleme lösen möchtest, dann musst du dich stellen und nicht störrisch sein. Wenn wir störrisch sind, Gott sagt, ihr werdet sterben, ihr werdet das gelobte Land nicht erreichen, ihr Israeliten. Ihr könnt noch so fromm sein, noch so viel singen, noch so viel tanzen, noch so viel opfern. Ihr werdet sterben. Mit ungelösten Problemen stirbt man, verkürzt man sein Leben, vermasselt man sogar seine eigene Ewigkeit. Und wir werden leiden in der Ewigkeit. Geschwister, das ist die Wahrheit, lasst euch nichts vormachen. Der reiche Mann geht in der Ewigkeit. Der lebte herrliche Tage hier unten, der hat sich um nichts geschert, sich um gar nichts gekümmert. Der Lazarus kommt, das geht mir gar nichts an. Und dann, ich leide Pein und da gibt es keine Lösung. Dann fleht man, lass doch den Lazarus den Finger ins Wasser tauchen und mich meine Zunge kühlen oder meine Lippen kühlen. Weißt du, dann müssen wir uns der Verantwortung vor Gott stellen. Die werden nicht zur Ruhe kommen. Wenn wir hier nicht zur Ruhe kommen, wir werden drüben keine Ruhe haben. Denn du kannst vor dir selber nicht weglaufen. Deine Erinnerungen, deine Psyche, deine Seele. In Lukas 12, Vers 59, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den allerletzten Heller, Pfennig oder Cent bezahlt hast. Du wirst nicht rauskommen. Jetzt kannst du bei Jesus im Gebet alles abladen. Jetzt ist es möglich. Aber dann, wenn du dort bist, du kommst nicht mehr raus. Was du hier unter vier Augen lösen kannst, da wirst du vor dem gesamten Universum öffentlich stehen und sagen, und die ganze Welt, deine Freunde, deine Feinde, die werden alles sehen, was mit dir los gewesen ist. Ich leide Pein und du siehst dann auf der anderen Seite der Lazarus. Das gesamte Universum beobachtet dann die Situation, Mensch, das war doch ein Trottel da. Dieser reiche Mann. Viele glauben, ich kann machen, was ich will. Nee, so ist es nicht. Du kannst das machen. Das ist dir erlaubt. Du hast die Freiheit. Jeder Mensch hat freien Willen. Aber es zahlt sich nicht alles aus. Weißt du, du kannst nicht sagen, Gott versteht mich. Gott fühlt mit mir mit. Gott hat uns den freien Willen gegeben. Und Gott hat uns Vernunft und Verstand gegeben. Und Gott sagt, ihr werdet nicht zur Ruhe kommen. Wir können nicht unser eigenes Christentum entwickeln oder nach unserer Fassung selig werden. Unglaube ist, wenn wir gegen Gott rebellieren und sagen, nee, ich baue meine Religion selber, ich baue meine Vorstellung selber, ich baue ja, meinen Lebensstil selber. Wir müssen uns schon nach dem Wort Gottes richten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Man will Gott nicht gehorchen, man glaubt und vertraut Gott nicht, man ignoriert sein Wort, seine Betriebsanleitung und dann wundern wir uns, wenn es plötzlich knallt, wenn alles in die Luft geht, wenn unser Leben nicht mehr funktioniert. Wenn wir uns an den Gebrauchsanweisungen Gottes nicht halten, dann funktioniert unser Leben nicht mehr. Und dann wundern wir uns, was ist mit mir los, warum bin ich krank, warum renne ich von einem Arzt zum anderen und warum werde ich nicht geheilt. Wir müssen uns nicht ärgern, wenn es Störungen gibt oder wir Schwierigkeiten haben. Gott versteht keine Ignoranz. Er hat seine Anweisung gegeben. Und wir lesen 5. Buch Mose 28. Wenn du meiner Stimme gehorchst, meinen Weg gehst, meinen Willen tust, dann wirst du von den all Dingen nichts bekommen, was die Ägypter bekommen haben. Ein Christ, der Gott nicht folgt, ist nicht in Harmonie mit Gott. Ein Christ, der Gott nicht folgt, ist nicht in Harmonie mit Gott. Denn der wird geplagt, der kriegt die ägyptischen Plagen und die das, was die Ägypter bekommen haben, in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben, ich setze noch was dazu, was Glauben wirklich ist, ohne Glauben oder ohne Gehorsam ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben und ohne Gehorsam kann der Mensch vor Gott nicht bestehen und der Gott ist in ihm. Da ist eine Rebellion, da ist Aufstand, da ist Krieg in mir, wenn ich das nicht tue, was er sagt. Meine Kinder, die wurden ständig immer in der Schule gefragt, also in Heilbronn ganz besonders, die wollten da, was weiß ich, herauskriegen, wie wir unsere Kinder erziehen, ob wir sie züchtigen und. Und dann wurden sie gefragt, ja, was macht eure Eltern, wenn ihr nicht das tut, was sie wollen? Dann hat meine Kinder, das hat die Lehrerin uns erzählt, gesagt, also dann kriegen wir auch nicht das, was wir wollen. Wenn wir nicht machen, was die Eltern wollen, kriegen wir auch das nicht, was wir wollen. Dann machen sie es nicht. Dann, ja, das ist die beste Art der Erziehung. Nicht geben, was die wollen. Und wir wundern uns auch, wenn Gott uns so erzieht. Der schlägt uns nicht, aber er gibt uns nicht das, was wir brauchen, was wir vielleicht hätten oder was uns zustehen würde. Du musst Gott gehorchen und dann kriegst du auch das, was du bekommst. Und er gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Und der Heilige Geist ist A und O für unser Leben. Du ruhst in Gott, wenn der Heilige Geist dich nicht mehr anklagt, wenn du ein ruhiges Gewissen hast, das ist die Ruhe Gottes. Mein Gewissen wird nicht mehr belastet, nicht mehr angeklagt. In 1. Johannes 3, Vers 21 heißt es, ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir haben seine Gebote und wir tun, was ihm wohlgefällig ist. Hier, unser Herz wird nicht mehr verdammt, wir werden nicht mehr angeklagt, wir sind nicht mehr unruhig, wir sind nicht mehr nervös, wir werden nicht aufsässig, wir werden nicht mehr fordernd. Viele machen sich was vor. Weißt du, die sagen, ja, ich bete so ernstlich, ich bete im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ich fasse und dergleichen und es passiert nichts. Gott hört mich nicht. Hier, wenn wir im Herrn sind, in Harmonie mit Gott sind, dann musst du nicht große Sprüche machen. Dann betest du und Gott antwortet dir auf seine Art und Weise mit seinen Mitteln und du erfährst die Hilfe Gottes, den Segen Gottes, du hörst Gottes Stimme, der Heilige Geist leitet dich, wenn du in Harmonie bist. Wenn nicht, dann ist es Disharmonie. Weißt du, was das heißt? Dann hörst du Gespenst am Schluss. Dann bekommst du Albträume. Der Heilige Geist, was wirkt der Heilige Geist? Zuerst einmal, er deckt die Sünde auf, macht einem bewusst, was Sünde ist, erinnert an vergangene Dinge, die schon längst vergessen sind. Und weißt du, Leute werden an die merkwürdigsten Dinge erinnert. Ich habe jemanden kennengelernt oder jemand kam zu mir in der Seelsorge und sagt, was soll ich machen? Der Heilige Geist hat mir gezeigt, in der Lehre, in der Ausbildung habe ich da einige Kugelschreiber und einige Bleistifte mitgehen lassen und ich spüre, das war nicht richtig. Ich sollte hingehen und ich sollte diese Dinge bekennen und sagen, dass ich da gestohlen habe während der Ausbildung. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ich kann sagen, was sollst du machen? Aber wenn ich das sage, dann ist es fleischlich, es ist menschlich. Aber wenn der Heilige Geist aufdeckt, sollten wir dem Heiligen Geist gehorchen. Und diese Person ist dann gehorsam gewesen und ist hingegangen und sagt, ging zu ihrem Lehrherrn und dann sagt sie, ich habe Bleistifte und Kugelschreiber mich eingedeckt und versorgt damit und sogar die Familie versorgt von der Firma mit den Bleistiften und Kugelschreibern und die schreiben ja so wunderbar oder haben wunderbar geschrieben, tut mir leid, ich bin jetzt Christ geworden und ich möchte die Dinge in Ordnung bringen. Weißt du, was passiert ist? Der Chef ist im Urlaub gewesen, irgendwo im Ausland und ist in eine christliche Gemeinde in Kontakt gekommen und ist Christ geworden. Ist zwar katholisch geblieben und so weiter, aber ist jetzt im Kirchenvorstand und er sagt, ich habe zum Glauben gefunden, dass sie das alles so ernst nehmen. Weißt du, wir wundern uns, warum die Leute sich nicht bekehren. Wir nehmen unseren Glauben manchmal nicht mehr ernst. Verstehst du, wir nehmen Gott nicht mehr ernst. Die Bleistifte und die Kugelschreiber, die haben diese Person zum Herrn geführt. Nach Jahren, nach Jahrzehnten. Alles schon vergessen. Aber der hat nicht vergessen, dass sich irgendwann nur gewundert, dass der ständig Kugelschreiber und Bleistifte nachgeliefert hat und die alle verbraucht wurden. Aber nur als Beispiel. Wir sind Licht. Und wenn wir unser Leben nicht richtig leben, in Harmonie mit Gott und in Harmonie mit Menschen und der Heilige Geist macht keinen Unsinn. Der Heilige Geist schickt uns nicht irgendwo hin, was wir Dinge tun sollen, aber wo er einen Weg sieht, wo wir Salz und Licht sein sollten, wo wir vielleicht jemandem dienen sollten, da werden wir als Werkzeuge benutzt. Die Frage ist, können die Menschen Jesus in dir und in mir sehen? Und was ist Jesus? Frag mich was Leichteres. Jesus lebt nicht mehr. Jesus ist im Himmel. Er sitzt zu der Majestät Gottes. Aber können Menschen jetzt Jesus in uns sehen? Das ist die Frage. Und das ist, wie wir in der Ruhe Gottes leben und sein können. Paulus schreibt, wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Das heißt, die beobachten dich durch Schlüsselloch, wie dein Leben abläuft, was da passiert. Wenn die Menschen in uns Jesus nicht sehen, ist unser Zeugnis null und nichtig. Du kannst erzählen vom lieben Gott, verstehst du? Der Teufel kann auch predigen. Das ist kein großes Kunststück, aber sehen die Menschen Jesus in uns? Fehlt dieses Siegel, dieser Stempel Gottes? Adam und Eva haben das Wort Gottes ignoriert. Lies mal das 1. Mose 2, Vers 15. Weißt du, und sie haben die Gunst Gottes verloren. Sie haben Gottes Wort ignoriert. Und die Frage ist, wie ist es mit uns, wenn Gottes Wort zu uns redet? Ich sage dir eines, du kannst die Bibel aufschlagen, wo du willst. Wenn Gottes Stunde, Gottes Zeit, Gottes Reden da ist, da liest du genau das Bibelwort, das für dich betreffend ist, das dich meint, das dich anspricht, das dein Problem behandelt. Gott behandelt jeden Tag was Neues. Wir erleben Bibelschule jeden Tag, ohne dass wir Bibellektionen durchnehmen. Wenn du in der Stille bist, wenn du in der Ruhe Gottes bist, Gott redet zu dir. Er redet in der Stille. Er redet, wenn du die Bibel aufschlägst, denkst, das gibt's doch nicht. Dann macht es zunächst die Bibel schon wieder und schon wieder. Also mindestens dreimal. Und wenn etwas, wo Gott uns dreimal etwas sagt, oder im Traum, oder wie auch immer, dreimal. Also einmal kann es dich irren, einmal kann es im Fleisch sein und kann seelisch sein, aber das dritte Mal ist, wenn Gott immer wieder redet. In der Bibel schaut, wenn die Könige Traum gehabt haben, zweimal das gleiche geträumt, dann sind sie nervös geworden, dann haben sie die ganzen Wahrsager und die ganzen Chaldeer und die ganzen Weisen aufgerufen. Wer kann den Traum deuten? Ich muss diesen Traum wissen, das ist ein göttlicher Traum. Sogar die Heiden haben das gewusst, was die Christen schon verlernt und verfasst haben. Adam ignorierte das Wort Gottes, Eva und so weiter, und sie verloren die Gunst Gottes. Sie glaubten nicht, was Gott gesagt hätte, sollte Gott gesagt haben. Weißt du, damit steht und fällt unser innerer Friede. Sollte Gott gesagt haben, sie nahmen Gott nicht ernst, sie akzeptierten nicht sein Wort, sie glaubten, das hat er nicht so gemeint. Weißt du, das müssen wir jetzt modern ein bisschen erklären, ein bisschen so deuten und was weiß ich, so wie der Teufel das macht, verstehst du, das macht sie klug. Wisst ihr, und Gott will eigentlich nicht, dass ihr so klug seid wie er. Echter Glaube bedeutet, dass man jedes Wort Gottes glaubt, ob man versteht oder nicht versteht. Ob man es gerade akzeptieren kann oder nicht. Weißt du, es gibt viele Worte, die du jetzt nicht im Augenblick akzeptieren kannst und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Brauchst auch dir keine Gedanken machen. Kommt Zeit, kommt Rat. Verstehst? Es kommt immer dann, wenn du soweit bist. Weißt du, wenn du dann Erstklässler, die kriegen nur das Plus und Minus rechnen und vielleicht auch noch das Teilen, Dividieren und so weiter. Aber dann je höher du kommst, das kommt das höhere Mathematik. Jetzt kannst du es nicht verstehen, aber der Tag wird kommen, wo du das verstehst. Deshalb der Mensch lebt, existiert und besteht von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist oder gehen wird. Es muss nicht unbedingt gegangen sein, das ist die Bibel, der Logos, das geschriebene Wort. Es kann auch Rema sein, das gerade geht und ergeht. Da heißt das Wort Gottes kam zu mir, das Wort geschah mir. Der gläubige Christ muss eine Entscheidung treffen. Ist das Wort Gottes für mich wahr oder nicht? Wer nicht an die ersten Seiten der Bibel glaubt, der kann auch nicht auf die letzten Seiten der Bibel glauben, wo der Offenbarung, was alles noch kommt und was noch alles passiert und so weiter. Wer nicht glaubt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dass wir von einem Affen abstammen oder Evolution in welcher Form auch immer, wenn wir an diesen Spuk glauben, wir können nicht glauben nachher, das was noch kommt, das neue Jerusalem, die Stadt Gottes herab, die Hütte Gottes unter den Menschen, das werden wir auch nicht verstehen und fassen. So. Wir müssen glauben, dass es wahr ist. Psalm 23, nur wenn ich so ganz schnell streife, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn das wahr ist, du, dann kannst du sicher und getrost leben. Mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr mein Hirte ist, auch wenn ich mal nur ein bisschen Wüstensand habe, verstehst du, und nur ein paar Kreuzchen, nur wissen, mir wird nichts mangeln, Gott wird mich schon versorgen. Wenn er mein Hirte ist, wird mir auch nichts fehlen, werde ich nichts vermissen, dann geht es mir gut. Er weidet mich auf einer grünen Auge und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Dieser Psalm wird keine Realität für dich sein, solange du nicht glaubst, Gott ist wirklich Gott. Er ist mein Vater. Er ist mein Hirte. Ich habe mich ihm anvertraut. Er ist mein Führer. Ich gehöre zu seiner Herde. Ich bin nicht ein wildes Schaf irgendwo. Weißt du, das ist ein großer Unterschied zwischen Schafe und Ziegen. Schafe und Ziegen sind ein großer Unterschied. Die Ziegen, die fressen immer alles, was oben ist. Und da ist ja nichts. Die fressen nur, was oben ist. Die Schafe fressen alles, was unten ist. Das ist ein großer Unterschied zwischen Schafe und Ziegen. Und Luther hat die Bibel nicht richtig übersetzt, als er übersetzt hat. Er wird scheiden Schafe und Böcke. Nein, er wird scheiden Ziegen und Schafe. Die immer nur das Oben, das Besondere, oh, das Schöne, das Saftige. Und die Ziegen haben alles abgefressen im Orient. Nur die Schafe, das was unten ist. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Ja, so fängt es an. Erst wenn du glaubst, dass er dir am Angesicht deiner Feinde den Tisch bereitet, dass er dein Haupt satt mit Öl, dass dein Becher überfließt, und erst was überfließt, ist Segen. Das Erste brauchst du für dich selber, aber der Überfluss ist der Segen für dein persönliches Leben, was überfließt. Und dann heißt es, dann wird Güte und Gnade mein Leben lang folgen, und dann werde ich erst, wenn das der Fall ist, wenn Gnade und Güte mein Leben lang folgen wird, dann erst werde ich bleiben im Hause des Herrn, immer da und ewiglich. Solange das nicht der Fall ist, wirst du bei der nächsten Krise weglaufen, bei den nächsten Schwierigkeiten weglaufen, bei der nächsten Anfechtung, bei dem nächsten Kampf, bei der nächsten Auseinandersetzung und Spannung wirst du weglaufen. Und wo bereitet Gott dir einen Tisch? In Gegenwart deiner Feinde. Hör mal zu. In der Gegenwart deiner Feinde. Die sitzen alle rum. Deine Widersacher. Du musst glauben, dass Gott das kann, in der Gegenwart deiner Feinde einen Tisch zu bereiten. Da sitzt du ganz ruhig, verstehst du? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne Menschen, wenn sie öffentlich irgendwo sind, an großer Tafel sind, Podium und dann 1000 Leute im Saal sind, die wissen oft nicht, wann wir die essen mit Messer und Gabel, geschweige denn mit Stäbchen. Verstehst du? Weißt du, wenn die Leute zugucken, wenn deine Feinde zugucken, wie esse ich da, verstehst du? Die gucken mir zu, jeden Bissen. Die gönnen mir nichts. Aber du musst glauben, dass Gott das tut. Im Angesicht deiner Feinde, dass er dazu in der Lage ist und dass er dazu fähig ist. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Und das ist eine Ruhe, das ist der Friede Gottes. So, warum war Daniel von Engeln umgeben? Und warum hat Daniel so viele Wunder Gottes erlebt? Daniel in der Löwengrube, die drei Jünglinge im Feuerofen. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Daniel 9, Vers 22. Und der Engel, und er wies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, ich bin jetzt zu dir gekommen und ich will deinen Verstand erleuchten. Du siehst also, deinen Horizont will ich sprengen. Ich will dir sagen, wie es weitergeht mit dem Volk Israel. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort vom Herrn, und ich bin gekommen, es dir anzuzeigen, denn du bist lieb und wert. So achte nun auf das Wort und auf das Gesicht, das du jetzt siehst. Ich sehe und so weiter, denn du bist lieb und wert. Weißt du bist Gott wertvoll. Und die Frage ist, wie wertvoll bist du vor Gott? Wie lieb bist du vor Gott, dass Gott dich liebt? Aber weißt du, bist du genauso ein Geliebter Gottes wie ein Daniel? Lies mal in Daniel Kapitel 10, Vers 4 und folgende Verse, da findet man das Gleiche. Am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich im Gebet, sagt Daniel. Ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinen gekleidet. Sein Angesicht strahlte wie der Blitz, seine Augen waren wie Feuerfackeln. Wir sehen das gleiche Bild in Johannes Offenbarung. Seine Arme und seine Füße, sie waren poliertes Erz. Und seine Stimme redete mit mir wie das Tosen großer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer, die bei mir waren, die sahen nichts. Ich sah sie allein. Wenn Gott sich offenbart, dann erleben die Menschen um dich herum überhaupt nicht. Die sagen, was ist mit der los oder mit dem los, verstehst du? Die sahen das nicht. Die Männer, die mit mir waren, haben das gar nicht gesehen. Aber ich habe Engel gesehen. Ich habe diesen Mann Gottes gesehen, Jesus und dergleichen. Und dann befahl Also ein großer Schrecken befiel sie und sie flohen und sie verbargen sich. Weißt du, Leute fühlen sich nicht mehr wohl in deiner Umgebung. Wenn du Gott begegnest, wenn du in der Ruhe Gottes eingehst, so wie dieser Daniel, da wird es vielen unwohl. Sie fangen an zu trampeln und auf der Stelle zu treten. Und ich blieb allein zurück. Am Schluss stehst du ganz allein. Die sind alle nach Hause gegangen, schon Licht ausgemacht. Und du bist immer noch vorne und stehst in der Gegenwart Gottes. Ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Und es blieb aber keine Kraft in mir. Und mein Aussehen war sehr schlecht. Und ich behielt meine Kraft nicht. Der fiel wie tot zu Boden. Und ich hörte die Stimme seiner Worte. Als ich aber die Stimme seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Weißt du, wenn Leute hinfallen, es gibt so Hinfallreligionen, die fallen alle rücklings. Kein Wunder, dass sie nicht das Genick brechen. Beim Benny Hinn war mal angezeigt und hat Gerichtsverfahren gehabt. Da fiel jemand nach hinten und hat sich den Kopf aufgeschlagen und musste behandelt werden, ärztlich im Krankenhaus. Verstehst du? Weißt du, wenn jemand vor Gott hinfällt, der fällt auf sein Angesicht. Auf sein Angesicht. Die anderen, alles, das Einzige, wo die Menschen rücklings in der Bibel gefallen sind, das ist der Eli. Verstehst du? Das war sein Tod. Und ich will nicht dagegen sagen, aber ich möchte nur betonen, weißt du, wenn wir vor Gott fallen, wir fallen auf unser Angesicht. Herr, ich will nicht sehen, ich bin Erde, ich bin Staub, ich vergehe, bin nicht wert, Gott, dass ich vor dir trete. Und das war hier dieser Daniel. Das ist die Ruhe in Gott. Nicht irgendwie Rimmedimmi. Ich habe Versammlungen hier in Berlin erlebt, verstehst du, da sind die Leute gepustelt wie die Mehlsäcke. Ja. Und der Pastor springt nochmals und nochmals, oh, die Herrlichkeit Gottes so gut, verstehst du? Als wenn es hinfallen, eine Gnade, ein Segen wird, da stehen, die Bibel sagt, der stehe fest und unerschütterlich. Das ist biblisch, ihr Lieben, in aller Liebe, könnt denken, was ihr wollt, könnt auch nach Hause gehen. Aber ich stehe zu dem Standpunkt, wir stehen vor dem Herrn, verstehst du? Und steh auf und du siehst, was hier passierte. Die Knie wurden weich. Und er sprach zu mir, Daniel, Mann Gottes, der du lieb und wert bist. Daniel, der du lieb und wert bist. Wem? Dem lieben Gott, nicht den Menschen, nicht dem König, nicht den Juden, dem Volk, dem Herrn, dem Allmächtigen. Merk auf die Worte, welche ich jetzt zu dir rede und nimm deine Stellung ein. Verstehst du, nimm deine Stellung ein. Was heißt, deine Stellung einnehmen, jetzt steh stramm wie ein Soldat. Nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Der Engel Gottes sagt zu ihm, da er nun also zu mir redete, stand ich zitternd auf. Herr, was hast du zu sagen? Und Daniel ist ein Geliebter Gottes. Weißt du, wir Gläubige sind Geliebte Gottes. Wir müssen nicht uns blöd vor dem Herrn benehmen. Die Ruhe Gottes, die Ruhe Gottes. Ich bin gelassen, entspannt, nicht verkrampft und verkorkst oder sonst noch. Alles gibt. Von Gott geliebt zu werden bedeutet, dass du Respekt hast vor Gott, dass Gott Respekt vor dir hat. Du bist mir wert, du bist geliebt. Vor den heiligen Engeln bist du geliebt und von den bösen Geistern bist du respektiert und unter Umständen gehasst. Auch das gehört dazu, dass die Dämonen dich hassen oder dir aus dem Weg gehen. Hier fällt mir Daniel auf. Daniel war gehorsam. Er war gehorsam. Und zwar in Kleinigkeiten. Weißt du, wie geht man in die Ruhe Gottes ein? Nicht, indem man Religion spielt. Groß. Nein. Er war in kleinen Dingen gehorsam. Und das macht sein Leben aus. Daniel 1, Vers 8. Daniel aber nahm sich vor. Hört zu. Daniel ist Daniel geworden durch die Gnade Gottes, weil er sich was vorgenommen hat. Er nahm sich vor, nicht von des Königs Speise zu essen und nicht sein Wein zu trinken und sich nicht zu verunreinigen. Er bat sich von dem Obersten der Kämmerer aus, dass er sich nicht verunreinigen müsse, gib mir Gemüse und Wasser. Verstehst du? Du, der ist schöner und besser geworden, dieser drei Jünglinge auch noch dazu. Verstehst du, sie waren klüger. Wir kommen nicht in der Hölle, Geschwister, wenn wir falsche Dinge essen. Wir kommen nicht in der Hölle, wenn wir falsche Dinge essen. Du kannst Zucker essen, kannst Alkohol trinken, kannst Zigaretten rauchen, kannst machen, was du willst. Deswegen kommst du nicht in der Hölle. Aber du wirst krank, du verkürzt dein Leben, du bist schneller in den Himmel. Kommst nicht in der Hölle, aber schneller in den Himmel. Verstehst du? Dein Leben bricht schneller ab. Und das ist nämlich, was kommt. Weißt du, du könntest noch viel mehr für den Herrn tun, wenn du anfangen würdest, gesund zu leben, länger dem Herrn zu dienen, länger den Herrn zu preisen, länger für Gott dich einzusetzen. Und wie leicht das geschieht. Weißt du, bist du in einem Restaurant irgendwo? Die haben nichts. Ich will nicht sagen, was du essen und nicht essen sollst, trinken und nicht trinken sollst. Ich will nur dir zeigen, wie schnell das geht. Verstehst du, bist du dort, da bekommst du eine Speisekarte, Menüplan serviert, aber nicht Gottes Menü, sondern das Menü des Teufels. Verstehst du, wie des Königs hier. Verstehst du, leckere Speisen, alles leckere Speisen. Und der Weg über die Zunge ist kurz, aber dann oft bitter. Nun weiß ich, dass, ja, weißt du, ich weiß genau, das steht nicht auf dem Menüplan Gottes, aber keiner sieht es, der Pastor ist nicht da, die Gemeinde ist nicht da, ich werde essen. Aber dann merkst du, du, da habe ich meinen Magen verdorben, unter Umständen, verstehst du? Das ist nicht okay, das bin ich nicht gewöhnt, das ist nicht meine Speise, das ist nicht koscher. Auf den Punkt gebracht. Weißt, es ist so wichtig, dass wir mit Gott verbunden sind, ob uns jemand sieht oder nicht sieht, ob uns jemand hört oder nicht hört. Wir beten manchmal, wir beten für andere, aber wir beten nicht für uns und zu Gott. Mein Geist betet nicht zu Gott. Ich bete nur, damit die anderen hören, wie stark ich beten kann, wie mächtig ich singen kann und was weiß ich. Nein, bete so mit Gott, wie dein Herz dir es lehrt. Es gibt dir heiligen Engel. Weißt du, das ist das göttliche Kamerateam, was alles aufzeichnet, wie du das machst. Weißt du, die beobachten dich 24 Stunden am Tag. Und in diesem himmlischen Fernsehkanal wird dein Leben gesendet, verstehst du? Und du wunderst dich, die ganze unsichtbare Welt beobachtet dich, nicht nur, wie du in der Versammlung bist, sondern wie du auf dem Nachhauseweg bist, wie du zu Hause bist, was du zu Hause treibst. Und es wird alles übertragen. Aber glaub nicht nur an die Engel, auch der Teufel. Auch seine Kameras sind auf dich gerichtet, 24 Stunden jeden Tag. Und die Hölle nimmt auch Notiz von dir. Die Hölle nimmt auch Notiz von dir. Verstehst du, musst vorstellen, was die in der Hölle alles sehen. Was du treibst im stillen, verborgenen, dunklen. Dieses dämonische Kamerateam. Das wird tief übertragen, alles in der dämonischen Welt. Und jetzt will er zeigen, wie mächtig der Vollmächtig der ist. Vergiss es. Wenn du meinst, du würdest irgendwo verborgen in deinem Kämmerlein sitzen und niemand würde dich sehen und sieht, du bist ein Narr. Entschuldigung, sorry. Es sind die kleinen Dinge, die uns zu Fall bringen, schwächen, krank machen, uns vom Ziel abhalten. Wir machen Fehler. Und wir sollen, wenn wir merken, wir haben falsch gehandelt, falsch reagiert, sagst du dem lieben Gott. Verstehst du, sagst ihm und dann korrigiere es. Und nichts ist wichtiger wie ihr Gehorsam. Hier, Daniel hat zuerst eine ganze Weile gegessen am Tisch des Königs und dann merkt er, du, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht in meiner Religion, das ist nicht von meinem Glauben. Wir Juden, wir essen so ein Gefräß nicht. Wir möchten anders leben. Daniel, weiter, was sehe ich noch an Daniel, was kann ich lernen? Warum war er ein Geliebter Gottes, der wert geachtet war vor Gott? Warum war er das? Er führte ein außerordentliches Gebetsleben. Er betete dreimal am Tag. Und obwohl er Regierungsgeschäfte hat, verstehst du, er war Ministerpräsident oder dreimal am Tag seine stille Zeit gehabt, sein Fenster aufgemacht, Richtung Jerusalem. Er ließ sich nicht durch Paragraphen, Vorschriften und Verordnungen sein Gebetsleben zu stören. Er machte weiter. Dreimal am Tag, auch wenn ihm die Todesstrafe drohte, er machte weiter. Daniel Kapitel 6, Vers 10. Und er fiel des Tages dreimal auf die Knie. Verstehst du, der hat nicht nur im Stehens gebetet oder so still gestanden, dass niemand sieht, dass man betet. Verstehst du, er fiel auf seine Knie. Es war typisch für ihn, er betete auf seine Knie als Oberster der Magier, der Zauberer, der Wahrsager, der Spiritisten. Das war er, steht in der Bibel. Er war der Oberste, der Chaldeer. Der betet öffentlich. Und da heißt es, er ging auf seine Knie, betete dreimal am Tag auf seine Knie und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zu tun pflegte. Er ließ sich nicht stören durch öffentliche Verbote. Daniel war in seinem Gebet nicht nachlässig. Er betet auf den Knien und das auf den Knien beten ist eine demütige Haltung, nicht lieber Gott. Weißt du, Katholiken, die gehen auf die Knie, aber die Protestanten, denen fällt es schwer, auf die Knie zu gehen. Protestanten gehen nicht auf die Knie. Verstehst du? Aber die Katholiken in der Knie, die machen, wenn sie in die Kirche kommen, die haben Ehrfurcht vor ihren Heiligtümern. Ja, wir können was von den Katholiken lernen. Wir können von allen Leuten lernen. Und ich sage euch, schimpft nicht auf die Moslems. Verstehst? Schimpf nicht auf die Moslems. Wenn du so beten würdest wie die Moslems, die beten auf den Knien, die liegen auf dem Bauch, mit Gesicht zur Erde. Verstehst du? Männer, nicht nur Frauen. Verstehst? Für Frauen steht da nichts drin, aber die Männer gehen vor, verstehst du? Und wir wundern uns, warum die Religion so stark ist. Allah will es, Allah hat es gesagt, Allah tut sowieso. Ja, weil sie das haben, was die Christen verloren haben, was die Protestanten schon 10-mal verloren haben. Die gehen nicht mehr auf ihr Angesicht und lecken die Erde. Überleg einmal, in aller Liebe, ich schimpfe nicht auf die Moslems, ich schimpfe nur auf die Terroristen, die von dort kommen und die Religion missbrauchen. Das ist genauso wie die Katholiken, die Religion missbrauchten mit ihren Kreuzzügen und Hexenprozessen und was weiß ich alles, Inquisition. Ja, das war nicht richtig. Aber es gibt viele gute Dinge. Daniel war nicht nachlässig in seinem Gebet. Er beugte sich vor Gott, demütigte sich vor dem Herrn. Er betete regelmäßig. Ich werde nie vergessen, ich will was von meinem Nachbar. Er ist ein Moslem, ein Palästinenser. Und ich gehe rüber, dann liegt er auf seinen Knie und Richtung Mekka. Und während die Kundschaft in der Werkstatt steht und wartet, und er lässt sie nicht stören, die müssen warten, bis ich fertig bin. Oder bis er fertig ist mit seinem Gebet. Wo sind die Christen? Verstehst du? Die vergessen das Beten, sogar das Tischgebet vergessen sie. Und gehen wie die Schweine zum Trog. In aller Liebe. Wir können lernen von diesen Leuten. Und vielleicht kommen die zu uns, damit wir eine Lektion von den Burschen lernen. Eine Lektion in aller Liebe. Daniel war demütig. Er betete auf den Knien. Und als der Belsatzer ihm nachher eine goldene Kette, also die Schrift da deutete, diese Feuerschrift an der Wand, Mene, Mene, Tegel, Ophrasin, Daniel 5, Vers 10, als die Schrift, dann wollte der König Belsatzer ihm alle mögliche Ehre geben, goldene Kette und dann Titel, und er sollte der Oberste, der Zweitgrößte im Staat sein, dann sagte Belsatzer, behalt das alles, das brauche ich nicht. Behalte das alles für dich. Behalte deine Gaben für dich und gib deine Geschenke einem anderen. Aber die Schrift will ich dir trotzdem sagen, König. Und was es bedeutet, Daniel ließ sich nicht kaufen. Das ist, was ihn wert machte. Verstehst du? Dass er sich nicht kaufen ließ. So viele lassen sich kaufen und sind nicht wert. Weißt du, wenn ein Mensch sich kaufen lässt, er ist nichts wert. Einer, der sich aber nicht käuflich ist, was es auch immer heißt. Er sagte, dein Gold interessiert mich nicht, deine Kleider, die kannst du für jemand anders geben und auch die Position, die du mir anbietest, ich brauche das nicht. Er war demütig, nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Ich brauche das nicht. Nun, wenn du beginnst, gesalbt zu sein, verstehst du, das ist oft ein Problem bei vielen Menschen. Wenn du gesegnet bist, wenn du für andere betest und Menschen werden geheilt oder du sprichst Prophetien aus und die gehen in Erfüllung, oder was auch immer ist, und du sagst vielleicht was Gescheites und die Menschen sagen, Mensch, wunderbar, solche Gedanken, wo kriegst du dich her? Fangen die Menschen dich zu verehren und dann das steigt, weißt du, ich bin gesalbt, ich bin gesegnet, der Herr ist mit mir. Verstehst du, morgen kann er nicht mehr mit dir sein. Weißt, dann wird man stolz, wird man eingebildet, man lässt sich auf die Schulter klopfen, Orden verpassen. Wir müssen lernen von Jesus, er war sanftmütig und demütig, von Herzen demütig. Er war nicht demütig so, dass er sich vor jedem Bückling gemacht hat. Er war von Herzen demütig, Gott gegenüber. Gott gegenüber. Der war hart, knallhart. Du, der Herr Jesus war knallhart. Wenn du mir nicht sagst, von wem die Taufe des Johannes war, sage ich dir auch nicht, in was für Vollmacht ich dir wirke. Er hat sich nicht gebrauchen und missbrauchen lassen von den Leuten. Aber vor Gott war er demütig. Daniel glaubte an Gott. Daniel Kapitel 6, Vers 17 bis 18 und 21 bis 23, nur schnell, flüchtig diese Stelle will ich streifen. Weißt du, Daniel wusste, ich bin nichts. Was ich bin ich dank der Gnade Gottes. Und als Gott mir das geschenkt hat, dass ich jetzt mich reinhalten konnte hier mit der Phrase des Königs, dass ich mich da enthalten konnte, dass ich einen anderen Lebensstil leben kann, da war dankbar. Und da heißt es, und da befahl, dass man Daniel hervorbringe, also sich nicht unterkriegen ließ, also weiter betete und weiter seinen Glauben ausübte. Dreimal am Tag betet er. David wurde gebracht und in Löwenzwinger geworfen. Und der König hob an und sprach: Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der möge dich retten. Sogar der König anerkennt, dem du ohne Unterlass, ohne Rücksicht auf Verluste dienst, der möge dich bewahren. Dem du furchtlos dienst, du lässt dich nicht einschüchtern und was weiß ich in Schwierigkeiten bringen, dem du Unterlass dienst, ohne Unterlass dienst. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor diesen Löwen bewahren können? Hör mal. Und Daniel sagt: Der König lebe ewiglich. Mein Gott hat einen Engel gesandt und der Löwen Rachen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil er meine Unschuld gesehen hat. Gott sieht unsere Unschuld, ob wir schuldig sind oder unschuldig sind. Er sieht meine Unschuld. Er sah meine Unschuld. Meine Unschuld muss offenbar werden und deine Unschuld muss offenbar werden und ich vor ihm nichts Böses verübt habe, so die Unschuld. Gott beweist es, dass du bewahrt wirst. Aber wenn die Löwen dich fressen, dann war die Unschuld nicht bewiesen. Viele Christen sind wie die Jünger Jesu. Weißt du? Oh Herr, wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Da war der Thomas dabei, da war Petrus dabei, da waren die anderen auch dabei. Verstehst du? Die ganzen Helden. Wo waren sie? Weißt du, wir sagen, weißt du, und pass auf, was die Christen heute sagen. Weißt du, die meisten werden fallen. Die meisten Christen werden fallen, wenn die große Versuchung kommt über die ganze Erde, weil sie das Wort Gottes nicht bewahrt haben. Viele sagen, wenn das Zeichen des Tieres kommt, werde ich das nicht annehmen. Ich werde ablehnen. Ich werde mich nicht tätowieren lassen. Ich werde nicht ein Chip einpflanzen lassen. Das werde ich nie und nimmer tun. Ich werde es ablehnen. Ich werde Nein sagen, aus Liebe zu Jesus. Vergiss es. Ich glaube nicht daran. Weißt du, ich glaube nicht daran. Weil wir müssen jetzt schon lernen, Widerstand zu üben. Im Kleinen, im Geringen treu sein. Weißt du, nimm den Daniel, ich bin kein Jude. Und Daniel aber war ein Jude. Ich esse kein Schweinefleisch. Oder ein paar Pilze, die vielleicht giftig sind. Verstehst du, lass mal. Ich esse keine Pilze in diesem Menü des Königs. Esse keine Pilze. Oder guck mir keine Pornomagazine an. Oder ich rauche nie eine Zigarette. Ich sage nein. Aber da kommt der schwache Moment. Der Feind passt auf diesen schwachen Moment. Wenn du schaffst, auch nein zu sagen, dem großen Dingen, wie sieht es mit den kleinen Dingen? Wer im Kleinen treu ist, im Geringen, Daniel 1, wer da sich bewährt, der wird auch im Großen treu sein. Und es fängt alles mit den kleinen Schritten an, Schritt für Schritt. Wenn du im Kleinen nicht Gott treu bist, dann erwarte ich dich nicht. Oder erwarte nicht, dass du dann im Großen, wenn der Antichrist kommt, und jetzt werden wir alle geimpft der Reihe an und alle kriegen einen Chip und es geht schneller. Man probiert schon an Marinesoldaten in den USA, man versucht es an Hunde und so weiter, wenn der Hund wegläuft, dass man den wieder findet. So, das ist gang und gäbe, ganz normal. Es ist nur wie ein Senfkorn so groß, irgendwo eingepflanzt, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Aber wenn du hier nicht den Kleinen Nein sagen kannst, wirst du im Großen auch nicht Nein sagen können. Daniel hatte die Kraft, hier von der Speise des Königs Nein zu sagen. Und er konnte auch später auch Nein sagen. Wer das kann, kann auch später. Noch ein paar Sachen ganz schnell über diesen Daniel. Daniel ist ein Vorbild für Beter. Stell dir mal vor, Daniel stellt sich unter der Schuld seines Volkes, obwohl er damals noch ein junger Mann war, vielleicht von 12 Jahren, als das Volk in die Gefangenschaft kam. Er kann nichts dafür, dass seine Vorfahren die Sabbate nicht gehalten haben, Gottes Namen nicht gepriesen haben und Gott nicht gedient haben. Er kann nichts dafür, dass die gottlos gelebt haben. Aber hier stellt er sich nach fast 70 Jahren unter der Schuld seines Volkes. Gott, wir haben gesündigt. Unsere Vorfahren haben gesündigt. Meine ganze Gesellschaft, meine ganze Sippe hat gesündigt. Wie sagt er hier? Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan. Wir waren gottlos. Wir waren widerspenstig. Wir haben die Gebote Gottes übertreten. Wir sind von seinen Rechten abgewichen. Und die Knechte Gottes haben wir verachtet und ihnen nicht gehorcht. Wir haben den Fürsten und so weiter und den gottlosen Menschen gedient. Aber wir haben dir nicht gedient. Gott, wir stellen uns da drunter. Wir tun Buße. Und wir sollten Buße tun. Wir sollten uns unter der Sünde unseres Volkes stellen. Verstehst du? Wir schimpfen jetzt auf die Politik, was die alle so machen. Aber wo hast du das letzte Mal dein Kreuz gemacht? Ja, verstehst du, hast gedacht, jetzt diene ich Gott. Und du hast die Falschen gewählt, die Falschen angebetet, den Falschen Recht gegeben. Forsche die Schrift. Als sie 70 Jahre rum sind, sagt der Herr, weißt du, der Herr wird sie seinen erlösen. Daniel wusste ganz genau, ich stelle mich unter der Sünde meines Volkes. Du hast den Hitler nicht gewählt, du hast den Hitler nicht mal gesehen. Verstehst du, aber wir haben dieses Fiasko. Du hast den Stalin nie erlebt. Verstehst du, aber wir stellen uns an dem, was die Menschen gemacht haben. Du hast den Adam nie erlebt, aber wir stellen uns unter der Schuld Adams und Evas, dass die zwei da von diesem Feigenbaum gegessen haben. Und dann kommst du zur Ruhe Gottes. Weißt du, plötzlich, wenn du dich darunter stellst und nicht rebellierst, ja, weißt du, wenn ich damals gelebt hätte, vergiss es, dann wärst du auch Heil Hitler gestanden und gerufen. Da wärst du zu feige gewesen. Auch vielleicht an der Garderobe hätte ich vielleicht noch festgehalten. Verstehst du, um nicht aufzufallen, um da nicht irgendwie sich versündigen müssen. Da haben sich alle versündigt. Das war ein Geist. Auch die Frommen. Und ich weiß noch, da gibt es so viele Frommen. Ernst Moders und ein Erweckungsprediger vor dem Hitlerreich und nach dem Hitlerreich. Verstehst du? Der hat sogar zum Geburtstag des Führers gepredigt. Wir haben einen begnadigten Führer von Gott bekommen. Sogar die Evangelikalen, die Freikirchler, die haben ihn als den Führer Gottes gesehen. Ja, wir stellen uns der Schuld Gottes oder der Schuld der Menschheit. Wir versauen die Welt. Wir betonieren alles zu. Wir plündern die Welt. Wir zerstören die Arten. Wir vergiften alles. Verstehst du? Herr, vergib uns. Vergib uns unsere Schuld. Verstehst du? Ja, dann kommst du zur Ruhe. Begreife, verstehe, um was es geht. Und Gott wird seinen Engel senden und dir Befreiung und Hilfe schenken. Wenn du in Gott ruhst, wirst du kein Feigling und kein Weichling mehr sein. Du wirst deine Knie vor Gott beugen, egal was die Leute machen, was die Leute denken, was die Frommen denken. Die Frommen sind die Schlimmsten. Pass auf, die Frommen, verstehst du, die wissen, die Bibelstellen, die Pharisäer, die haben genau gewusst, aber die lagen falsch, leider. Dann bist du, wenn du Gott vertraust, du bist in Jesu Hände sicher und geborgen. Du weißt, an wem du glaubst. Und du weißt, wem du vertraust. Und du wirst jeden Tag gewisser. Und das ist nämlich der Punkt, wie du in die Ruhe Gottes kommst. Du kommst jeden Tag mehr und mehr in die Ruhe Gottes. Nicht von heute auf morgen. Ja, gewiss, du weißt, meine Sünden sind vergeben. Johannes 10, Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meiner Hand oder aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater, wir sind eins. Ruhe in den Händen Gottes. Ruhe in den Händen Gottes. Das ist Zuversicht. Entweder hast du es oder hast es nicht. Entweder kannst du es oder kannst es nicht. Und wenn du sie nicht hast, dann wirst du gequält. Dann sind Zweifel da und Zweifel ist die schlimmste Qual. Sollte Gott gesagt haben? Das ist die erste Frage. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann kann dich nichts mehr erschüttern. Dann bringt dich nichts mehr in Panik. Dann wirst du nicht mehr hysterisch. Dann gehst du nicht gleich auf die Palme. Drehst nicht mehr gleich durch. Bleib ruhig. Lass es. Lass es. Bleib ruhig. In der Gegenwart Gottes kannst du gelassen und getrost sein. Aber wenn du die nicht hast, was machen wir denn? Wie geht's jetzt weiter? Ja, dann verzweifelst du. Dann schlägst du Alarm, rufst die Feuerwehr, Notarzt. Und der sagt, rufen Sie das und das. So schlimm ist es gar nicht bei Ihnen. Ja, ich werde nie vergessen, in Paris, ich bin mit meinem Wagen da irgendwie im Kreisverkehr reingekommen, dort in der Hauptstraße und bin ja, irgendwie nicht mehr rausgekommen. Weißt du, der fremden Stadt und irgendjemand hat mich angerempelt, ich gleich raus an, halt den Verkehr an und der Polizist pfeift und sagt, ich wink so, er soll rüberkommen und guckt die Sache an, sage ich, der hat mich angefahren, mich gestreift, dann fragt er, wie viele Tote sind hier? Ich habe gesagt, nein, mein Auto, mein heiliges Blechle. Und dann sagt, fahren Sie weiter, sonst werden Sie noch angezeigt, wegen, dass ich den Verkehr blockiere. Fahren Sie weiter. Verstehst du, wie viele Tote sind da? Weißt du, und wir machen auch so manchmal, schlagen Alarm, wie viele Tote sind da? Gott hat alles unter Kontrolle. Verstehst du, wir sollten nicht wegen einem Kratzer gleich die Welt untergehen lassen. Willst du gesegnet werden? paar kleine Sachen ganz schnell. Fang an, etwas von dir zu geben, freier zu werden von dir. Nimm dich nicht so wichtig, so tierisch ernst. Gib von dir, weißt du, was Gott dir gegeben hat? Und dann vertraue, Gott wird mein Versorger sein, mein Vater wird es sein. Gott, wenn ich mein Leben Gott übergebe, schenkt er mir alles und tut alles und ich sorge mich nicht, denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Ich quäle mich nicht. Es geht weiter, mit mir oder ohne mir, ob ich mich im Bett lege oder ob ich die Welt auf den Kopf stelle. Die Welt geht weiter. Macht kein Drama, keine Tragödie. Geh nicht gleich zum Gericht mit jeder Lappalie. Bleibe ruhig. Komm in die Ruhe Gottes. Gott sagt, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Das lehrt die Bibel. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir das Wohl in dem Herrn. Vater, ich danke dir, dass du deinen Frieden uns gibst und deine Ruhe uns schenkst, Herr. Und dass wir mittendrin im Auge des Orkans Frieden haben dürfen und gelassen sein können. Segne uns heute. Die Welt geht nicht unter. Die Welt wird noch lange bestehen. Aber Herr Jesus, wir möchten ruhig werden. Wir möchten stille sein. Und wenn wir stille sind, werden wir stark. Halleluja. Wenn wir ruhig sind, wirst du für uns streiten, wirst du für uns arbeiten, wirst du deine Engel zu uns schicken und deine Engel werden sich um uns lagern. Herr, und du testest uns, ob wir ruhig sein können, ob wir schon die Ruhe erkannt haben, die Ruhe erlebt haben, in diese Ruhe eingegangen sind oder nicht. Jedes Mal, wenn wir nervös sind, wenn wir verrückt spielen, wenn wir nicht mehr normal uns benehmen, durchdrehen, Herr, dann sind wir noch weit weg vom Ziel entfernt. Hilf uns, dass du, Heiliger Geist, uns erfüllen möge und uns der Seele Frieden verschaffe. Frieden für viele Jahre, für die ganze Ewigkeit, Herr Jesus. Ich segne diesen Tag und ich segne diesen Gottesdienst in Jesu Namen. Amen.